Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo? Ja. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, den nächsten Leser anzukündigen vom Lectora Verlag. Der Stand ist da vorne, G109. Und wenn ihr sie das Buch hinterher kaufen möchtet, hier vorne, es wird auch noch signiert. Und wenn ich den Namen sage, möchte ich, dass ihr so laut seid, dass man in der ganzen Halle den Namen und das Jubeln verstehen kann. Ein Applaus bitte für Jan-Philipp Zinni!
Hallo, meine lieben Knuddels. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle so prächtig hier die nähere Umgebung verstopft. Das ist ganz wundervoll. Wir arbeiten darauf hin, also ihr, ich und die Leute vom Lectora Verlag, dass wir im nächsten Jahr eine eigene Halle bekommen. Ich halte das für unrealistisch, die müsste erst gebaut werden, aber vielleicht eine Hütte so auf dem Gelände, so ein Holzverschlag, wo wir dann alle drin sitzen können. Ich habe ein neues Buch geschrieben. Ich habe einen kleinen Roman geschrieben. Es ist dieses hier. Es sieht ganz großartig aus. Das kann ich sagen, weil ich das nicht selber gemacht habe, das Cover. Deswegen kann ich es loben über den grünen Klee hinweg. Es heißt Grüß mir die Sonne. Und es ist ein Roman, der auf einem Slam-Text basiert, auf einem Poetry-Slam-Text, der ein bisschen zu lang war. Und dann dachte ich, ja, warum nicht einfach fertig schreiben? Und dann ist dann dieser kleine Roman daraus geworden, aus dem ich jetzt ein bisschen vorlesen möchte. Ich möchte mit dem Slam-Text anfangen, mit dem das begonnen hat. Und der hieß ursprünglich mal Power Yoga 3000, weil ich am Bahnhof in Würzburg eine Dame auf einem Gleis beobachtet habe. Also sie war halt da und ich auch. Also ich habe jetzt nicht im Gebüsch gesessen mit einem Fernglas. Das wäre gruselig gewesen. Sie war halt da und sie machte Yoga am Gleis und das fand ich sehr cool. Und dann habe ich da diesen Text geschrieben und der geht so. Als nächstes gehen wir in eine Figur, die heißt Der Affe trinkt das Mondlicht. Sagt die Yoga-Lehrerin, die Gruppe folgt ihren Anweisungen und ich wackle. Die Frage, warum ich mich beim Yoga angemeldet habe, verhält sich in vielerlei Hinsicht wie ein Lama in Inlinern auf einem Laufband. Sie bringt mich nicht vorwärts. Mir selbst ist völlig schleierhaft, was dieser Vergleich tiefergehend bedeuten soll. Gleichzeitig fühlt er sich sehr treffend an. Das Yoga-Studio ist spartanisch, aber rassistisch eingerichtet. In einer Ecke steht ein japanischer Zen-Garten, in der anderen eine chinesische Drachenstatue. Naja, was will man von einer Yogaschule erwarten, die sich im Hinterzimmer eines koreanischen Schnellimbisses in Bochum befindet? Unsere Lehrerin heißt Gisela Stibinski. Ich vermute, dass das ein alter indischer Name ist, der bedeutet, die vorne sitzt und raucht. Denn das ist das, was sie tut. Niemand wagt es, gegen dieses Missverhältnis zu protestieren, da Gisela permanent einen Blick drauf hat, der seinerseits bedeutet, hör mal, Freundchen, wenn du frech wirst, mach ich dir einen Knoten in die Beine, dass du dein restliches Leben als Brezel verbringen kannst. Das geht auch ohne Yoga. Also yogieren wir und Gisela sitzt und raucht. Sie leitet den Kurs, indem sie mit ihrer Kippe auf einem Yoga-Poster die nächste Figur anzeigt. Ich finde das irgendwie unfair, weil ich keine Ahnung habe, wie ich von der aktuellen Position in die neue wechseln soll. Das ist, als würde man einen Blick in die IKEA-Aufbauanleitung werfen, um darin das Bild eines vollendeten Schranks zu finden, mit der Anweisung, bauen Sie den Schrank so zusammen, dass er aussieht wie auf dem Bild. Und man wundert sich total, weil man eigentlich ein Bett gekauft hat. Bedauerlicherweise sind das, was ich finde und das, was Gisela interessiert, zwei Welten, die sich nur selten begegnen und selbst dann nicht grüßen. Und nun, der hockende Hund kackt, raspelt Gisela durch den Qualm. Hin und wieder ist es schleierhaft, ob sie den Namen einer Yoga-Figur aufsagt oder nur Dinge beschreibt, die sie durch die Fensterfront beobachtet. Sie brennt mit ihrer Zigarette ein Loch in das Poster, was auch nur halb so wild ist. War das halt das letzte Mal, dass der Kurs diese Figur gemacht hat? Fertig. Seit meiner dritten Stunde im Yoga-Studio Korea Grill Zeche Zentrum habe ich es ohnehin aufgegeben, mich an den Verrenkungen zu versuchen. Ich hab mich schon immer auf der Beweglichkeitsskala eher in Richtung Kartoffelsack verortet. Ich kann liegen. Und wenn man mich irgendwo anlehnt, sogar stehen. Mittlerweile begnüge ich mich im Unterricht genau damit. Ich liege auf meiner PVC-Matte und beobachte die anderen Schüler dabei, wie sie das umsetzen, was ich bisher für anatomisch unmöglich hielt. Mit der Zunge den Ellenbogen berühren zum Beispiel oder Liegestütze. Das ist direkt aus meinem Leben gegriffen eigentlich. Manchmal ist mir langweilig. Dann stelle ich mir vor, wie Gisela mit ihrer rauen Stimme ein Referat über die Geschichte der Gurke hält. Die Geschichte der Gurke ist eine Geschichte voller Missverständnisse. War sie im Mittelalter noch als Teufelsbanane verschrien? Entschuldigung, das finde ich selber sehr, sehr witzig. Teufelsbanane. Lässt sich die Gurke heute gar nicht mehr wegdenken. Versuchen wir uns trotzdem einmal eine Welt ohne Gurke vorzustellen. Wie sinnlos wäre Gurkensalat? Meistens bringt Giselas nächster Befehl die Wirklichkeit zurück, bevor ich einschlafe. Nicht das Atmen vergessen, meint sie und bekommt einen niedlichen Hustenanfall. Ich zünde mir eine Zigarette an. Ich würde es nur zu gerne vergessen, den Automatismus abschalten, Kontrolle erlangen, aber es geht nicht. Es geht einfach immer weiter. Danke, Gisela, dass du mich daran erinnerst. Hast du noch mehr hilfreiche Ratschläge für mich? Nicht das Blinzeln vergessen zum Beispiel? Scheiße, jetzt blinzle ich bewusst. Na toll, dann werde ich wohl die nächste Viertelstunde damit verbringen, die Bewegung meiner Augenlider zu kontrollieren. Das ist diabolisch nervtötend. Du blinzelst nun bewusst, schön den Brustkorb heben und senken. Auf einmal fällt dir das Gefühl der Kleidung auf deiner Haut auf. Und dann juckt da auch noch diese eine Stelle am Körper. Ach nein, und jetzt krabbeln auch noch Läuse durch deine Haare. Du weißt ganz genau, dass sie gar nicht da sind, aber du spürst sie. Wer hat gesagt, dass du aufhören kannst zu blinzeln? Ich werd wahnsinnig. Vielleicht fühlt sich der Tod so an, als würde man eine Unterhose tragen, die ein bisschen zu klein ist. Es kneift rundherum und schränkt die Bewegungsfreiheit ein. Permanent leicht unangenehm. Genau wie das Leben eigentlich. Oh Gott, das wäre furchtbar, wenn der Tod wie das Leben wäre. Gisela, du Gute, dass du mich darauf vorbereitest. Was würde ich nur ohne dich tun? Vielleicht verliebe ich mich ein bisschen in dich, nur um dich damit zu ärgern. Tatsächlich habe ich gleich in meiner ersten Yogastunde gelernt, dass man Atmen nicht nur vergessen kann, sondern ich das auch mein Leben lang falsch gemacht habe. Wirklich? Atmen? Ich kann doch nichts dafür. Das ist einfach so passiert. Laut Gisela habe ich zusätzlich noch falsch gestanden, falsch gesessen und falsch gelegen. Mittlerweile bezweifle ich, ob ich jemals wirklich ein Mensch gewesen bin. Als sie bemerkt, dass aus meiner Ecke Rauchzeichen aufsteigen, lässt sie einen Aschenbecher rüberschlittern. Dieser besteht aus einer horizontal durchgesägten Buddha-Statuette und zieht eine Aschespur über das Laminat. Ich hebe die Hand zum Dank und Gisela gießt sich wortlos einen kurzen ein. Dann asche ich dem kopflosen Buddha in den Hals. Gewohnte Bewegungsabläufe. Erst jetzt fallen mir die drei älteren Herren in der verbliebenen Ecke auf, die Skat spielen und ebenfalls rauchen. Letzte Runde, ruft die Yogalehrerin Stibinski. Die Schüler lösen ihre absurd verdrehten Gliedmaßen und die beiden Mitvierzigerinnen an den Novolein-Spielautomaten bestellen noch zwei Pils. Das bedeutet, dass 3 Uhr durch ist. Gisela ruft immer um 3 die letzte Runde aus. Mühsam erhebe ich mich, um dann mit einem langgezogenen Schmatzgeräusch mein Stück PVC von dem vor Bierresten klebrigen Boden abzulösen. Ich versuche nicht daran zu denken, dass ich atmen und blinzeln muss, aber das ist ein rosa Elefant. Mit einem Faustschlag auf den Oberarm, der deutlich zu fest ist, um liebevoll gemeint zu sein, es aber dennoch ist, weckt Gisela einen Kerl, der am Tresen mit dem Mund auf dem Rand seines Bierglases eingeschlafen ist. Ein Balanceakt, der den geübten Berufstrinker vom enthusiastischen Amateur unterscheidet. Sein Pilz ist seit Stunden ausgetrunken, doch während seiner Schlafphasen sabbert der Kerl das Glas wieder voll. Es wird noch schlimmer, aber ich will auf was hinaus, deswegen bleibt kurz bei mir. nur um zwischendurch aufzuwachen, das vermeintliche Bier in einem Schwall in sich hineinzustürzen und dann erneut Zahn auf Glas zu entschlummern. Diese Prozedur wiederholt sich im Verlaufe des Abends 5 oder 6 Mal und näher werden wir der Erfindung des Perpetuum mobilis nicht kommen. Darauf wollte ich hinaus. Dafür bewundere ich ihn. Er scheint in sich selbst abgeschlossen zu sein, solange man jeden Abend ein Bier in das System schüttet. Nach Jahren des stillen Schwärmens entschließe ich mich, Gisela nach seinem Namen zu fragen. Das ist der Milton. Milton, das Perpetuum mobile, das gefällt mir. Ich zahle meinen Deckel, wat, kein Trinkgeld, na, bist ja Stammgast, ne, und gehe. Draußen schluckt die Dunkelheit erst die Kneipe und dann mich. Nicht das Atmen vergessen, denke ich. Atmen ist der Anker der Wirklichkeit. Ich bin wie ein Lama in Inlinern auf einem Laufband. Ich weiß nicht, wie ich beim Yoga gelandet bin. Es spielt auch keine Rolle. Ich bin nur einer dieser Typen, die im Hinterzimmer eines koreanischen Schnellimbisses, das gleichzeitig eine Kneipe und manchmal eine Jugendherberge ist, an einem Yogakurs teilnehmen, der von einer ehemaligen Prostituierten namens Gisela geleitet wird und keine Ahnung haben, warum sie das tun. Ich mache das einfach. Die anderen machen das einfach. Es gibt kein Warum. Nicht das Atmen vergessen. Wer das Atmen vergisst, muss zweifeln, ob er überhaupt ein Mensch ist. Die Glut meiner Zigarette leitet mich wie ein winziger Leuchtturm durch die Nacht zur S-Bahn. Diese ist zwar leer, trotzdem scheue ich die Sitze. Sitzen kriege ich nämlich immer noch nicht richtig hin. Gisela arbeitet an mir. Halb sitzend, halb stehend hocke ich auf meiner aufrechten Yoga-PVC-Bodenrolle. Auf diese Weise mache ich ihre Arbeit nicht versehentlich kaputt. Mein Hintern nimmt das zum Anlass, sich für heute aus der Realität auszuklinken. Zurück bleibt nur das statische Rauschen eines Fernsehers ohne ordentlichen Empfang. Die Landschaft vor dem Fenster zieht nicht vorüber. Die Bewegung geht von mir aus. Ich ziehe vorüber. In der Nähe sitzen 3 Kerle. Wie machen die das bloß? Sitzen, ohne jede Bedenken und Selbstzweifel. Als sei es das Natürlichste von der Welt. Wie ich sie beneide, diese Menschen. Der erste ist ein Berg ganz aus Butter. Er fließt über und sagt, mein Urin riecht nussig in der Nacht, wenn ein Kuckuck weint. Der nächste, das wird auch einfach nicht erklärt, ist so egal. Der nächste, ein kahler Gorilla, der zu lange im Fitnessstudio eingesperrt war und vermutlich nicht über den Winter kommen wird, weil er keinen Gramm Körperfett besitzt, stimmt ihm zu. Mein bester Freund ist ein Mofa, unsere Gespräche sind laut und stinken. Erwartungsvoll schauen sie ihren Kameraden an, der ganz dünn und spitz ist. Die Winkel an seinem Körper sind kleiner als Nullwinkel. Er faltet sich in sich selbst und schluckt das Licht in der näheren Umgebung. Auch der Schrei, den er als Antwort ausstößt, ist spitz. Nicht das Atmen vergessen, höre ich mich sagen. Zu viele Köpfe drehen sich in meine Richtung. Jede Zahl ist zu viel, denn daran merkst du, dass du was falsch gemacht hast, wenn in der Öffentlichkeit plötzlich die Aufmerksamkeit auf dir lastet, weil du zum Beispiel ein Straßenkünstler bist. Unendlich kurz danach stürmen sie auf mich zu. Ich ziehe vorüber, nur die Kerle sind erschreckend statisch. Was hast du gesagt, Brüderchen? Die Butter grinst mich an, der Gorilla grinst mich an, der Spitze grinst mich an. Sie sind überwältigend zahllos in ihrer Dreiheit. 2 Schläge treffen mich, die deutlich zu fest sind, um liebevoll gemeint zu sein. Ich weiß nicht warum. Die tun das. Ich tue nichts. Es gibt kein Warum, nur Ereignisse. Ein Lama in Inlinern auf einem Laufband, das bin ich. Die Welt rast und ich bewege mich auch irgendwie, aber gezwungenermaßen, aufgrund des Konstruktes, das ich darstelle. Doch das hat halt nichts miteinander zu tun. Ich warne euch, rufe ich und hebe die Fäuste. Ich kann Yoga. Dann vergesse ich zu atmen. Danke sehr, das ist der erste Ausschnitt. Ihr merkt vielleicht schon, wenn ihr mal bei YouTube Sachen von mir angeguckt habt, das ist ein bisschen anders als das, was ich so sonst schreibe, und das zieht sich auch durch das ganze Buch. Es ist ein kleiner Schritt in eine andere Richtung, den ich mal versuchen wollte. Was ich noch sagen möchte, ist, dass dieses Buch effektiv, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen geschrieben wurde, weil ich hatte Spaß zu prokrastinieren und ich hatte andere Serien, mussten geguckt werden einfach. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. All die wundervollen Serien, die zur Verfügung stehen und die man gucken kann. Und deswegen ist dieses Buch in einem Akt des Wahnsinns innerhalb von, glaube ich, effektiv 2 Wochen dann entstanden. Und ganz kurz hier, bevor dieses fantastische Spektakel passiert, dann erschienen. Ich möchte jetzt ein bisschen springen. Ich möchte in Kapitel, das habe ich jetzt einfach nur gerade erzählt, weil ich einfach sagen wollte, wie cool ich bin. naja, egal. Ich möchte jetzt ein bisschen springen. Ich möchte in Kapitel 3 springen. In der Zwischenzeit passieren natürlich noch Dinge, aber die sind jetzt erstmal irrelevant. Und ich gucke vorsichtshalber auf die Uhr, wir wollen nicht überziehen, hier sind auch noch andere Menschen. Ach ja, alles gut. Vielleicht kann ich zwischendurch noch sagen, ich werde gleich hinter dieser roten Wand, die da ist, sitzen und signieren, falls das irgendjemand möchte. Manchmal möchten Leute gucken, ob ich in der Lage bin, meinen Namen zu schreiben. Das habe ich geübt, das können wir gerne machen, überhaupt kein Ding. Da sind auch 50 Bücher, die man kaufen kann, also 50 mal dieses Buch und ich erwarte, dass die dann weg sind hinterher. Dann gibt es am Lektorerstand auch noch Nachschub. Jetzt aber noch ein Ausschnitt aus diesem gepressten Baum mit Tintenfischsaft drauf. Ich stehe still an einem unrasierten Bahnhof. Es liegt mir fern, einen Zug zu nehmen. Schlechte Erfahrungen habe ich gemacht. Ich will nur einen Kontrapunkt zur allgemeinen Geschäftigkeit bilden. Alle müssen irgendwo hin. Haben die denn kein Leben? Keiner von den Idioten kann auch nur eine Sekunde verharren, um nichts zu tun, weil sie Angst haben, dass sofort alles den Bach runtergeht, wenn sie sich nicht ununterbrochen kümmern. Tut doch einfach nicht immer irgendwas. Lebt einfach mal bloß. Handelt nicht, existiert einfach. Dann werdet ihr feststellen, wie schwierig das ist, wenn man sich nicht ständig ablenkt. Haltet mal alle die Fresse! In meinem unmittelbaren Umkreis wird es ruhiger. Aufmerksamkeit und Erwartung peitschen in meine Richtung. Jetzt mit gutem Beispiel vorangehen. Ich tue nichts. Die Angstkümmerer sind sichtlich enttäuscht. Dann plärren Lautsprecher zur Durchsage, damit die Kümmerer das Gefühl haben, man kümmere sich um sie, damit die Welt im Gleichgewicht bleibt. Achtung! Im Bahnhof sind zurzeit Trickdiebe unterwegs. Achten Sie bitte auf Ihre persönlichen Gegenstände. Guten Tag. Ist das Ihre Uhr? Ja, das ist meine Uhr. Jetzt nicht mehr. Idioten, ich hau ab. Während ich in der Bahnhofsbäckerei geprägte Metallscheiben gegen einen Teigdingsbums mit irgendwas Belag tausche, was ein geniales Geschäft für mich ist, schließlich haben die Metallscheiben hauptsächlich einen imaginären Wert und das Teigdingens aber einen realen, spricht mich von hinten ein Obdachloser an. Hast du Kleingeld? Eine Bitte, eine Begrüßung, eine märchenhafte Ausrede. Gib mir doch irgendwas, damit ich das Gefühl habe, für meine Großzügigkeit einen Gegenwert zu bekommen. Meine Augen versuchen, mein Gehirn zu betrachten und ich drehe mich um. Hier, bitte. Seine Gestalt ist angenehm widerlich. Gerade so, dass man sich an seiner eigenen Menschlichkeit aufgeilen kann, aber eben auch so, dass man ihn auf keinen Fall berühren möchte. Darum lasse ich die rundmetallischen Vertrauensträger aus der Anzahl von Zentimetern in seine ausgestreckte Hand fallen, die verhindert, dass ich einem pathologischen Waschzwang erleide und mir erlaubt, mir vorzugaukeln, ich hätte ihn respektvoll und gleichwertig behandelt. Hast du noch mehr? Ach, komm schon, Brüderchen, was soll das? Wo war das freudig erregte Danke, das Leuchten in deinen Augen, das mir mein Christusgefühl verleiht? Ich habe dir genau den Betrag gegeben, den ich für angemessen halte. Mann, ich habe doch in meinem Portemonnaie bewusst einen Bogen um alles gemacht, was größer als 50 Cent ist. Aber ich will nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Andere Idee. Möchtest du vielleicht auch ein belegtes Brötchen? Nee, ich habe keine Zähne. Kann nicht kauen. Alter, das hätte ich dir auch ohne Demonstration geglaubt. Verursacht Drogenmissbrauch einen atomischen Mundgeruch? Indirekt wahrscheinlich schon. Fuck. Ich stecke zu tief in dieser Interaktion drin. Was kann ich tun? Ich kaufe 2 Flaschen Wasser. Dann nimm eine von denen. Nee, ich mag Wasser nicht. Kannst du die umtauschen und mir das Geld geben? Seine Worte wurzeln mich an, auch geistig. Entschuldige bitte. Ich habe nur versucht, dein Überleben zu unterstützen. Keine Zähne? Ja, okay, das Argument habe ich eingesehen. Aber das? Klar weiß ich, dass du dir Drogen kaufen willst. Ich sehe es an deinem verschleierten Blick, der mir unmissverständlich signalisiert, dass du deine Umwelt nicht bewusst wahrnimmst. Sehr dumme Menschen haben diesen Blick auch oft. Schau mal solch einem Menschen kurz in die Augen, da fehlt dieses Funkeln, das dir sagt, dass sie wissen, was vor sich geht. Deswegen habe ich mir gewünscht, dass du mir irgendeinen Bullshit erzählst, damit ich wenigstens nicht 110% weiß, dass du dir das Geld in den Arm jagst. Ich meine, das ist grundsätzlich okay. Jeder mündige, erwachsene Mensch hat das Recht, sich selbstständig so zugrunde zu richten, wie er oder sie das möchte. Es besteht jedoch ein Unterschied, ob du dich alleine fertig machst oder andere noch damit belastest. Gib mir doch wenigstens die Möglichkeit, so zu tun, als wüsste ich nicht, was du vorhast. Aber egal, das stört mich alles nur sekundär. Was mich richtig verwirrt, ist, dass du kein Wasser magst. Wie kann man Wasser nicht mögen? Wasser hat objektiv gesehen keinen Geschmack. Es löst weder in der Nase noch auf der Zunge eine Empfindung aus, die über Temperatur und Berührung hinausgeht. Man kann Wasser nicht mögen. Das ist, als würde man Luft nicht mögen. Ich mag Wasser nicht. Oh, welches Getränk hätte der Herr denn gerne? Brüderchen, wer bettelt, kann nicht wählerisch sein. Wow. Ich finde die Person, die ich gerade bin, wirklich abstoßend. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich weiß aber weder was, noch was ich als nächstes tun soll. Daher gehe ich einfach weg. Warum haben manche Supermärkte diese kleinen automatischen Schranken vor dem eigentlichen Verkaufsbereich? Durch ihren Automatismus muss niemand irgendwas tun, damit sie funktionieren. Ob sie von selbst den Weg freigeben oder gar nicht existieren, macht für mich als Kunden doch keinen Unterschied. Außerdem bin ich bereits im Gebäude, das ich durch eine ebenfalls automatische Tür betreten habe. Die einladende Geste, problemlos hereinkommen zu können, die Botschaft, wir sind so offen, dass sie nicht mal selbst die Tür bedienen müssen, ist bereits transportiert worden. Hinzu kommt, dass ihre geringfügigen Ausmaße jede schützende Funktion ad absurdum führen. Wenn ich von innen genau an dieser Stelle wieder hinaus möchte, dann schaffe ich das. Zum Preis einer minimalen Unbequemlichkeit. Als würde man einen Stock in die Erde rammen, um dann einen Elefanten daran zu binden. Schön hier geblieben. Das ergibt alles keinen Sinn. Die Teile verschwenden hauptsächlich Strom, eine Fehlerquelle. Wenn ich zu schnell unterwegs wäre und oder jemand in unglücklichem Timing vor mir durchgeht, dann laufe ich sogar dagegen. Die bremsen mich aus. Moment mal, vielleicht ist es genau das. Die sollen mich verlangsamen, bevor ich den Verkaufsbereich betrete. Damit ich nicht einfach hineinstürme, hole, was ich brauche und wieder weg bin. Ich soll möglichst viel Zeit im Geschäft verbringen, damit ich zum Kaufen verführt werde. Oh, das könnte euch so passen. Ich lasse mich doch nicht von euren verkaufspsychologischen Tricks manipulieren. Und diese lächerliche Schranke hält mich schon gar nicht auf. Mein Vater hatte mal Hürdenlauf in der Schule. Ich renne los und springe. Geht es Ihnen gut? Die Frage fällt aus dem bärtigen Gesicht des Ladendetektivs auf mich herab und spült mich davon. Meint er das ernst? Will der wirklich wissen, ob es mir gut geht oder macht er nur Konversation? Wie geht es mir überhaupt gerade? Ich evaluiere meine Situation. Ich liege auf dem Boden. Der Sprung über die Schranke ist gescheitert. Meine Knochen sind unversehrt. Es treten keine Körperflüssigkeiten aus. Mein Schädel schmerzt geringfügig. Ich muss wohl meinen Sturz mit dem Kopf abgefedert haben. Weshalb mir anscheinend irgendwas zwischen 3 Sekunden und 3 Minuten Bewusstsein fehlen. Körperliche Schäden minimal, alle Stationen wieder bemannt. Tiefergehend sieht meine Lage so aus, dass ich meinen Job verloren habe, weshalb mir die tägliche meditative Entleerung meiner selbst fehlt, um zu funktionieren. Ich treibe, aber nicht in einem Strom aus Gedanken. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Gedanken und Bewusstsein mit einem Fluss zu vergleichen, tut mir auf der einen Seite unfassbar leid und auf der anderen beneide ich diese Person brennend. Im Prinzip ist ein Fluss zweidimensional. Natürlich hat er auch eine Tiefe, insofern schon gelungener Vergleich, aber ein Fluss fließt nur in eine Richtung. Das ist vereinfachend und einschränkend zugleich. Seit ich keine Arbeit mehr habe, die mir eine Dimension abnimmt, ist mein Bewusstsein, sind meine Gedanken wieder unangenehm dreidimensional. Es fließt in alle Richtungen gleichzeitig und durcheinander. Ich treibe in einem Gas der Gedanken. Ich werde hin und her gerissen von einer viel zu komplexen Flussdynamik und zittere unter der Brownschen Bewegung. Wer hätte gedacht, dass ich meinen Job mal vermissen würde? Ob sie okay sind, habe ich gefragt. Lügner, hast du überhaupt nicht. Du hast gefragt, ob es mir gut geht und mich unterbrochen, bevor ich Zeit hatte, die erste Frage ordentlich zu erörtern. Dann willst du auf einmal zusätzlich noch wissen, ob ich okay bin. Was machst du mit all den Informationen über mich? Wieso glaubst du überhaupt, dass ich dir weitere Sachen vertraue, wenn du unser fragiles Vertrauensverhältnis bereits jetzt mit Lügen torpedierst? Lügner! Wie bitte? Aha. Er scheint sich nicht ertappt zu fühlen, sondern eher verwirrt. Das bedeutet, dass er einfach nur Konversation machen wollte. Es ist also nun an mir, eine passende höfliche Floskel auf »Wie geht es Ihnen?« und »Sind Sie okay?« zu erwidern. Also sage ich »Danke« und selbst? Ironischerweise nötigt seine hilfsbereite Hand, die nur das Richtige tun will, mich zum Körperkontakt, was die ganze professionelle Funktion seines Körpers entwertet. Er hilft mir auf, was an sich auch unnötig ist. Aufstehen kann ich, das habe ich geübt. Der Mann wird immer mehr zu einer Supermarkteingangsbereichsschranke. Und selbst, Kumpel, ich bin hier nicht derjenige, der 10 Minuten lang im Eingangsbereich gestanden hat, böse geguckt hat und dann versucht hat, seinen Einkauf mit einem Hürdenlauf zu begehen. Kennt der meinen Vater? Ich entscheide mich zu lächeln, dem Ladendetektiv freundschaftlich auf die Schulter zu klopfen und dann 20 Euro zuzustecken, um dann so normal wie möglich den Laden zu betreten. Vielen Dank. Das waren die Auszüge, die ich gerne vorlesen wollte. Die Zeit ist jetzt so weit fortgeschritten, dass es maximal sinnlos wird, noch einen neuen Versuch anzufangen. Also noch einen neuen Auszug anzufangen, meine ich. Deswegen würde ich sagen, Gibt es an dieser Stelle Fragen? Also, habt ihr irgendwas auf dem Herzen? Ja, bitte. Wie es mir geht. Ich befinde mich gerade in einem sehr seltsamen Zwischenstand zwischen zwei Welten, weil ich die letzte Nacht kaum geschlafen habe. Ich musste Black Mirror zu Ende gucken. Das ist eine sehr gute Serie, kann ich nur empfehlen. Warum mache ich Werbung für andere? Bitte. Wie ich auf die Idee gekommen bin, mal was Neues auszuprobieren. Naja, im Prinzip mache ich immer noch dasselbe, ne? Ich schreibe Sachen und lese sie vor. Aber ich weiß nicht, ich fühlte mich so danach, mal ein bisschen in eine andere Richtung zu schreiben, um mal zu gucken, wie das so passiert. Mal ein bisschen zynischer, ein bisschen böser zu sein als der sonstige kleine Fluschelknuff, der ich immer die ganze Zeit bin. Dieses runde, widerliche Bällchen Fett. Das ist immer wieder, verwirrt mich immer wieder, wenn einem so Wellen der Heuchelei entgegenschwappen. Da ist auch noch eine Frage. Ob ich davon ein Hörbuch mache? Mal gucken, ja. Warum nicht, ja. Ich sage jetzt einfach, es gibt keine Pläne in die Richtung, aber ich sag das jetzt. So. Und meistens passiert das dann auch. So. Gibt es sonst noch weitere Fragen? Da hat jemand ein Foto gemacht. Bitte, da hinten. Ob ich jungen Slammern was mit auf den Weg geben möchte? Ja. Eine Bahncard am liebsten. Ich würde euch gerne... Das ist super nützlich. Lasst euch nicht zu sehr davon... Gerade junge Slammer sollten sich vom Poetry Slam nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Mach auf jeden Fall noch ein Abitur oder ein Studium oder sowas. Weil Poetry Slam ist eine wunderbare Welt der Illusion, wo man sich so dem Rock'n'Roll der lebendig vorgetragenen Literatur hingeben kann. Lasst euch nicht davon versumpfen. Seid auch Menschen einfach und nicht nur Poetry Slammer. Aber Poetry Slam ist voll super. Du hast schon gefragt, da war auch noch eine Frage. Ja, bitte? Ob ich auch mal ein Hörbuch einlesen würde? Ob ich ein anderes Hörbuch einlesen würde? Ja klar, ich würde auch Synchronsprecher werden, wenn mir irgendjemand das anbietet. Ich würde voll gerne Animes synchronisieren. Das habe ich jetzt nur gesagt, um mich anzubiedern. Nein, würde ich trotzdem, ich würde voll gerne so ein kleines japanisches Schulmädchen in so einem Anime sprechen. Aber dann auch so mit super tiefer Stimme. So.
Watashiwa Minto des.
Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt in der anderen Halle auch waren, das heißt, ich bin ein Minzbonbon. Das ist das Einzige, was ich auf Japanisch sagen kann. Wie viel Uhr haben wir? Oh, ja, bitte. Was findest du an der Buchmesse am besten? Was ich an der Buchmesse am besten finde, dass ich auch hier sein darf, das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich am besten. Allgemein bin ich kein großer Freund von Menschenansammlungen, beziehungsweise da drin zu sein. Das ist so das Nächste, was ich, wie ich mich rantraue. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber ich glaube, wir kriegen das gleich zivilisiert und ohne größere Krawalle geregelt. Ich vertraue auf euch. Wir sehen uns dann gleich da. Bis gleich. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Das ist super schön. Danke sehr.
30 Minuten war es? Oder 45? 30? Okay, okay. Ich
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.